SRF 2 Kultur.
Wir hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Diese Sendung kommt aus Frankfurt, wo seit gestern die Frankfurter Buchmesse läuft. Gastland in diesem Jahr in Frankfurt ist Finnland und Hand aufs Herz, den allerwenigsten unter uns ist die finnische Literatur wirklich vertraut. Das möchten wir ein bisschen ändern, mitunter mit diesem Gespräch hier. Unser Thema jetzt ist in der nächsten halben Stunde die finnische Gegenwartsliteratur. Meine Gäste sind Angela Plöger, sie ist Finnisch-Übersetzerin. Sie hat zahlreiche Theaterstücke und Prosawerke ins Deutsche übersetzt, unter anderem von Sophie Oksanen und Katja Kettu, also die großen Namen zurzeit. Und sie erhält in dieser Woche gleich zwei große Übersetzerpreise. Und uns zugeschaltet aus Berlin ist Elina Krizokert. Sie ist deutsch-finnische Doppelbürgerin, ebenfalls Übersetzerin seit 12 Jahren. Sie ist auch Moderatorin und ihr Spektrum reicht von Erwachsenen bis zu Kinderliteratur und bis hin zum Comic. Mein Name ist Michael Lüsier. Von Brecht gibt es das einigermaßen berühmte Wort, wonach die Finnen in zwei Sprachen schweigen. Tatsächlich schreiben sie in drei Sprachen, Finnisch, Schwedisch und Samisch. Darum zuerst die Frage, gibt es so etwas wie eine homogene finnische Literatur? Und wenn ja, was ist das Charakteristische daran? Diese Frage geht an Angela Plöger.
Ich kann das nicht so empfinden, dass die finnische Literatur homogen wäre. Im Gegenteil, sie ist so außerordentlich facettenreich und so vielfältig, dass man bestimmt nicht von Homogenität sprechen kann. Insofern kann ich auch nicht sagen, was das Charakteristische daran wäre.
Und inwiefern ist sie denn nicht homogen?
Naja, es gibt doch natürlich eine große, reiche Krimi-Literatur, es gibt ernste Literatur, es gibt eine sehr umfangreiche Kinder- und Jugendliteratur, es gibt Comics, also alles, was man sich denken kann, so wie in anderen Ländern auch.
Elina Krizokert?
Ja, ich würde dazu auch meiner Kollegin Angela absolut zustimmen. Das Homogene an der finnischen Literatur ist das Heterogene. Und neben dem, was Angela schon erwähnt hat, gibt es auch sehr viel Fantastisches, eine starke Science-Fiction, die auch gar nichts sozusagen Billiges oder mit spitzen Zeigefinger angefasstes hat. Auf der Messe wird das als Finnish Weird, als finnische Seltsamkeit gelabelt. Ich finde die finnische Literatur sehr unschubladig, sehr unorthodox. Und zusätzlich wird sie eben auch noch in drei Sprachen geschrieben, auf Finnisch, Schwedisch und Samisch.
Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen zu diesem Thema. Jährlich erscheinen 13.000 bis 14.000 Bücher, darunter 4.500 Novitäten. Nur in Island werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Bücher veröffentlicht. Elina Krizokert, woher kommt diese Leselust?
Woher sie kommt, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Eine These dazu wäre, dass Bücher einen weniger einsam machen, vielleicht in einem Land, in dem zur Alltagskultur nicht so ganz unbedingt das geschwätzige Reden gehört. Und dass die Literatur seit der Entstehung der unabhängigen finnischen Nation immer sehr identitätsstiftend gewesen ist, so wie auch die Künste, Musik und Malerei. Es wird in der Tat sehr viel gelesen. Die Bibliotheken sind voller Menschen. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Also in Finnland kommen aber pro Kopf 13 ausleihende Bibliotheken pro Jahr auf einen Menschen. In der Schweiz sind es zum Vergleich 4,5 Ausleihen pro Jahr und in Deutschland nur 3. Und coole, erwachsene Leute sind in Lesezirkeln organisiert, treffen sich zum Plaudern über anspruchsvolle finnische Bücher und kochen dabei. Und ich habe viele Freunde, die mir erzählt haben, wie stolz sie waren, als sie als Kind ihre erste Bibliothekskarte in der Hand hatten. Es ist wirklich Teil der Alltagskultur. Die Leute lesen ganz viel Zeitung, in Bussen und Zügen wird viel gelesen. Und ja, das sieht man einfach. Und es wird auch über Bücher viel gesprochen. Das hat einen hohen Stellenwert.
Wir möchten das Thema anhand von zwei Beispielen anschauen. Zwei Vertreterinnen der finnischen Gegenwartsliteratur. Beide Übersetzerinnen haben nämlich eines ihrer Lieblingsbücher mitgebracht. Und da beginnen wir jetzt bei Angela Plöger. Sie hat mitgebracht das Buch von Katja Kettu, ganz aktuell. Das Buch heißt Wildauge. Worum geht es da in wenigen Worten?
Wildauge ist die Liebesgeschichte zwischen einer Naturhebamme und einem SS-Mann. Das Ganze spielt im Jahr 1944 überwiegend. Und das ist das Jahr, in dem Deutschland zunächst Finnland im Krieg unterstützte, dann aber alle Vorzeichen wechselten, nachdem Finnland aus dem Krieg ausstieg und praktisch Freund zu Feind wurde. Und dieses Buch ist nach meinem Verständnis in der finnischen Literatur vollkommen einzigartig und völlig allein dastehend. Denn in der Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist, gibt es nichts Vergleichbares. Also das ist eine völlig neue Stimme in Finnland in der Literatur, die aber sowohl in Finnland als auch in Deutschland die Geister scheidet. Für die einen ist es also absolut höchste Literatur und höchste Sprachkunst vor allem, weil die Sprache dieses Romans sozusagen das Hauptmerkmal ist. Also die ist einfach einzigartig und so reich, wie man sich das kaum vorstellen kann.
Das wollen wir doch gerne einen Ausschnitt davon hören. Darf ich Sie bitten, einen kurzen Ausschnitt daraus zu lesen?
Ja, das Ganze spielt in einem Gefangenenlager in Lappland. Der Russenbengel und ich scheuerten den Schweiß der Iwans von den Schwitzbänken. Meine Hände zitterten, als ich Wildhonig, Eberesche und Baldrianwurzel in den Kübeln mischte. Ich ließ den Russenbengel Wacholderzweige auf den Boden streuen und am Türrahmen befestigen. Manchmal setzte ich mich und kraulte der Kriegshündin den Nacken. Ich keuchte. Ich keuchte, seitdem du in der Tür neben mir gestanden und gefragt hattest, »Fräulein Schwester, würdest du mir ein Bad machen?« Ich massierte mir Talkum in die mit Chlorwasser rasierten Achselhöhlen. Das Gesicht rieb ich mir mit Tau ab und gurgelte mit Katzenminze. Der Russenbengel kräuselte mir den Pony und seine Kriegshündin schlappte die Ringelblumensalbe ab, mit der ich mir die Knöchel eingerieben hatte. »Izvinitje, das ist eine gute Hündin.« Ich bestimmte, dass alle anderen Bäder dieses Abends ausfallen sollten und kümmerte mich nicht um das Schnauben der Totenerweckerin. Wir würden das wonnigste Dampfbad der Welt bereiten, gewürzt mit Sumpfporst, in dem die Seele zur Ruhe kommt und noch Stunden danach einen bläulichen Harzschlaf schlummert. Wir schleppten eine Wanne mit Kupferbändern herein. Langsam füllte ich sie mit vogelmilchigem Badewasser. An der Oberfläche schlug ich Schaum mit Kräuterauszügen und trällerte dabei. In diesem Bad würdest du wunderbar weich werden. Wie ein dunkler Strich kamst du durch die Tür. Du zogst dich langsam aus und ich wagte es nicht, dir dabei zuzusehen. Die Kerzen warfen in dem Wasserdampf flackernd schwankende Schatten an die Wände. Irgendwie hilflos bliebst du neben der Wanne stehen. »Fräulein Schwester, soll ich da reinsteigen?« Draußen spielte die Moskauer Philharmonie wehmütig, slawisch liebreizende Melodien. Dein Fuß tastete mit neckisch gespreizten Zehen nach der dampfend heißen Wanne. Dann schlüpftest du hinein und ächztest. Ich goss dir dunkles, duftendes Kräuterwasser zwischen die Schulterblätter. Bis in die Lenden hinein spürte ich einen warmen Impuls. Ich muss dich was fragen. Alles, was du willst. Mein Johannes, mein Liebster. Da legte sich plötzlich deine Hand um meine Handgelenk. Wildauge. Es war das erste Mal, dass du mich so nanntest. Wildauge, ich habe böse Träume. Was träumst du? Einen Augenblick lang zögertest du. Das weiß ich nicht mehr. Ich legte dir ein heißes Lavendelhandtuch auf die Stirn. Die Schmierseife presste ich zu Schaum und begann, dich zu massieren. Mit langsamen, langsamen Bewegungen. Du stöhntest vor Wohlbehagen und tauchtest tiefer in die Dämpfe ein. Und das Gelächter. Hörst du das? Ja, das höre ich, antwortete ich, obwohl ich es nicht hörte. Du erzähltest, dass du nachts von dem Gelächter einer Frau aufwachtest, das von den Fjells herüberschallt. Ich weiß, was das ist. Der Ruski lässt da aus gewaltigen Lautsprechern Frauengelächter ertönen, damit der Feind durchdreht. Frauengelächter? Warum? Ich wagte nicht, das zu fragen. Ich versprach, dir einen Schlaftrunk zu bereiten und zu singen, falls du das wolltest. Ich begann zu summen und spürte, wie dein Zeigefinger eine Linie über meinen in der Ellenbogenbeuge pochenden Puls zog. »Dankeschön«, seufztest du und schlossest die Augen. Genau in diesem Moment begann das Spektakel.
Das war ein Ausschnitt aus dem Roman »Wildauge« von Katja Kettu, gelesen und übersetzt von Angela Plöger. Frau Plöger, warum haben Sie diesen Roman ausgewählt für diese Sendung?
Also Wildauge von Katja Kettu ist zurzeit der Roman schlechthin. Überall erscheinen Rezensionen, Besprechungen, Sendungen werden darüber gemacht. In diesem Buch gibt es einen Schlüsselsatz, der heißt, die Liebe eines Tieres ist bedingungslos. In diesem Sinne ist Wildauge wie ein Tier. Und der ganze Roman ist sozusagen animalisch durchstrukturiert und getönt. Und das ist eine Sache, an die muss man sich sehr stark gewöhnen. Aber das hat eine ungeheure Suggestion auf den Leser und entwickelt einen kolossalen Sog, das ganze Buch.
Und Sie sagen, das sei etwas Einzigartiges in der finnischen Literatur im Moment.
Das kann man so sagen. Also so etwas habe ich noch nie dort gelesen und auch anderswo nicht.
Der Umstand, dass eine Frau einen SS-Mann liebt, ist es auch ein Tabuthema, das hier berührt wird?
Es ist in gewisser Weise ein Tabuthema, überhaupt die Liebe zwischen finnischen Frauen und deutschen Soldaten, über das natürlich geschwiegen wurde nach dem Krieg. Aber man muss sich das so vorstellen, dass in Lappland 50.000 eigene Einwohner waren und dann war dort die 20. Deutsche Gebirgsarmee, die hatte 210.000 Männer. Und da können Sie sich vorstellen, was da los war. Und dass es sehr enge Beziehungen gab und natürlich auch viele Kinder geboren wurden. Und die Gestalt dieser Hebamme beruht auf der Großmutter, also auf der realen Großmutter der Autorin. Die hat diese Zeit selbst miterlebt und hat darüber viele Briefe geschrieben und Texte, also Tagebücher. Und darauf konnte Katja Kettu aufbauen.
Gibt es so etwas wie finnische Themen in dieser Literatur, Elina Krizokat?
Ja, trotz der Vielfalt fällt mir schon auf, dass Familie und Paarbeziehung doch ein sehr starkes Thema sind. Es taucht bei vielen Autoren beider Geschlechter und auch jüngeren Jahrgangs auf. Meist natürlich problematisch, sonst wäre es ja auch extrem langweilig und uninteressant. Ich finde, dass die finnischen Autoren immer sehr wenig zimperlich mit diesen Dingen umgehen. Also es wird nicht beschönigt. Es tut auch weh beim Lesen, manchmal auch beim Übersetzen. Aber ich empfinde das oft auch als was Kathartisches. Also Angela Plöger wird sicherlich auch bei dem Roman von Katja Kettu gelitten haben. Die Finnen gehen dahin, wo es weh tut, finde ich, machen das aber mit keiner großen Geste, also eher mit so einer Art Nüchternheit und Understandment. Es wird, finde ich, auch generell in der finnischen Mentalität das Traurige und Schwierige weniger zugedeckt, als ich es jetzt im Vergleich in der deutschen Mentalität kenne.
Können Sie das bestätigen, Frau Plöger?
Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Also es wird sehr, sehr offen beim Namen genannt, was problematisch und was schwierig ist. In diesem Punkt gibt es in der finnischen Literatur eine Sache, die immer wieder auftaucht, das ist keine formale Sache, aber eine inhaltliche. Also kein Roman ist so traurig oder so problematisch, als dass es nicht einen positiven Ausblick gäbe. Und dieser positive Ausblick ist das, was ich als eine Gemeinsamkeit in der finnischen Literatur sehe. Das wiederholt sich immer, immer wieder von Neuem und zwar nicht nur in der Prosa, sondern auch in den Theaterstücken. Und das ist etwas, was also für deutsche Theatermacher ganz schwierig ist zu akzeptieren, weil also ein Happy End im deutschen Theater, das ist völlig undenkbar. Aber in Finnland ist das die Regel.
Woher kommt das?
Ich habe einen finnischen Freund, der auch vom Fach ist, danach gefragt und er meinte, es könnte daran liegen, dass die Finnen so ein bisschen zur Schwermut neigen und leicht traurig sind und dass sie es also nicht aushalten können, auch in der Literatur noch sozusagen diese traurigen Dinge zu finden, ohne Lichtblick.
Eine Sache, die mir beim Vorbereiten dieser Sendung aufgefallen ist, ist, dass es sehr viele historische Romane gibt. Warum ist das so, Angela Plöger?
In meiner Sicht hat das mit der finnischen Identität zu tun. Man muss sich ja vor Augen halten, dass das finnische Volk 600 Jahre unter schwedischer Herrschaft war, über 100 Jahre unter russischer Herrschaft. Und dann kam also die Zeit 1917, wurde Finnland selbstständig und ist im Grunde genommen immer noch dabei, sich seiner Identität selbst zu versichern. Und es gibt, wie Sie schon sagten, eine Reihe von historischen Romanen. Also ich erinnere zum Beispiel an Lena Lander, von der habe ich insgesamt 6 Romane übersetzt und 3 davon bilden eine Trilogie, die gesamte Zeit der Selbstständigkeit Finnlands von 1918 bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts umfasst. Und dann gibt es zum Beispiel Kari Utrio, die historische Romane schreibt, die aber zum einen Teil in der Zeit spielen, in der die europäischen Nationen sich herausbilden. Und sie hat das also genial so verknüpft durch ein Frauenschicksal, die Europa durchwandert und das alles sozusagen selbst miterlebt. Und ihr zweites Gebiet ist, dass sie Romane über das 19. Jahrhundert schreibt, wo also schon die Selbstständigkeit sich sozusagen anbahnt, mental. Und dann, ich wollte nur als dritte Autorin noch nennen, natürlich Sofi Oksanen, die ja teils Finnin, teils Estin ist und die eine Tetralogie schreibt, von der bisher 3 Bände erschienen sind, die alle sich mit der estnischen Geschichte beschäftigen, aber auch mit der finnischen. Und so wie sie die estnische Geschichte aufarbeitet, macht ihr das keiner nach. Und nicht umsonst schlagen diese Bücher auch so ungeheuer ein und das weltweit. Der Hauptroman Fegefeuer ist in 43 Sprachen übersetzt worden. Das ist der absolute Rekord von allen finnischen Autoren.
Elina Kritzokat, Sie möchten was ergänzen dazu?
Ja, also es ist sehr auffällig, dass auch jetzt gerade jüngere Frauen sich der Themen der Kriege des 20. Jahrhunderts und der Probleme wie der Zusammenarbeit mit den Nazis widmen. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal gehört, dass Wissenschaftler sagen, es dauert 5 bis 6 Generationen, bis ein Thema nicht mehr so schmerzhaft ist. Also dass es wirklich eine Weile dauert, bis man diese Dinge behandeln kann. Und vielleicht ist jetzt so eine Zeit, obwohl es noch längst nicht 5 bis 6 Generationen sind, aber vielleicht ist der Schmerz und die Empfindlichkeit nicht mehr so hoch. Und man kann eben jetzt, wo ein wenig Zeit vergangen ist, beginnen, diese Dinge aufzuarbeiten. Und das sind ja doch Kinder von Menschen, die diese Zeit miterlebt haben oder von ihren Eltern davon gehört haben.
Aber warum sind diese Themen in der finnischen Literatur immer noch so aktuell?
Das hat sicherlich damit zu tun, dass in Deutschland die Vergangenheit also dermaßen gründlich aufgearbeitet wird. Da gibt es ja kaum noch Neues, was man da erfahren kann. Und das ist eben in Finnland nicht der Fall. Katja Kettus Buch ist zum Beispiel das erste, das mir in die Hand gekommen ist, das eine Innenschau eines Gefangenenlagers enthält. Ich weiß nur von einem einzigen anderen Buch, wo es um ein Lager geht. Und zwar haben die Finnen, als sie Karelien eroberte, ja auch dort Lager eingerichtet. Und das kommt in einem Buch von Lena Lander vor. Aber das Interessante ist, dass dieses Kapitel hat sie für die deutsche Ausgabe extra geschrieben. Das ist nicht in der finnischen Ausgabe enthalten. Das heißt, auch dort hat man gewisse Tabuthemen gehabt, die jetzt erst möglich werden.
Ich wechsle das Thema und komme jetzt wieder zu Elina Kritzokat. Welche Rolle spielt das Jugendbuch? Ich frage Sie das, weil Sie ja Jugendbücher übersetzen. Spielt es eine überdurchschnittlich große Rolle in Finnland?
Jein, also natürlich lesen die auch gute Bücher aus dem Ausland, wie bei uns in Deutschland oder in der Schweiz sicherlich auch. Aber die Rolle des eigenen Buches, also des im Inland geschriebenen, ist schon stark, gerade auch bei den Kinderbüchern, weil da natürlich das eigene Lebensumfeld der Kinder auch in Bilderbüchern eine große Rolle spielt, die Realia, die man kennt. Und insofern kann man schon sagen, dass es wichtig ist. Es gibt auch einen, der wichtigste finnische Literaturpreis, der Finlandia-Preis, der hat eben auch gleichberechtigt eine Sparte, den Finlandia Junior, der ebenso hoch dotiert ist und der auch vergeben wird. Daran merkt man eben auch, dass das nicht nachgeordnet betrachtet wird zum Erwachsenenroman.
Eine Sache noch, die Sie schon zweimal angesprochen haben, Frau Kritzokat, das ist der Comic. Warum spielt der so eine große Rolle in Finnland?
Ja, alle finnischen Zeitungen bringen Cartoons und zwar vielleicht nicht so ein, irgendwo versteckt, wie es häufig so im deutschsprachigen Raum ist, soweit ich weiß, sondern eben auch ganze Seiten und oftmals auch von finnischen ganz aktuellen Künstlern. Der Comic wird nicht gering geschätzt. Es gibt eine sehr vitale und vielfältige Comic-Szene mit einem ganz liebevollen und sehr persönlichen Zeichenstil. Mit Geschichten über Kindheit, Vater-Tochter-Beziehung, Familie, über erste Liebe, Träume und Enttäuschungen. Und man kann das sich als deutschsprachiger Leser zum Beispiel angucken bei Petteri Tikkanen mit seinem sympathischen Kindheits- und Teenager-Loser-Band Blitzkrieg der Liebe oder auch bei Ville Ranta mit seinem klugen und gewitzten Band Paradies über Adam und Eva und die sexuelle Liebe und Gott, der da gar nicht genau weiß, ob er das so gut findet, was sie da alles treiben. Es sind wirklich sehr künstlerische eigene Zeichenstile und Geschichten, die sehr stimmungsvoll und berührend und persönlich sind.
Wir kommen jetzt zum zweiten Buch, das wir hier vorstellen möchten. Das ist das Buch, das Elina Kritzokat mitgebracht hat. Und das heißt »Wie Liebe entsteht« und stammt von Rajas Jekinen. Worum geht es da in wenigen Worten?
Bei dem in Finnland 1991 erschienenen und jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzten Band »Wie Liebe entsteht« von Rajas Jekinen eben, geht es in den vielen Geschichten eigentlich oft um das Verhältnis von Mann und Frau und ob und wie man sich finden kann. Und auch darum, ob und wie man sich selbst in unserer Welt verorten kann. Es herrscht da so eine gewisse Sehnsucht nach dem eigenen Platz. Die ist auch sehr stark, aber die ist trotzdem undramatisch erzählt. Und für mich hat Sirkinen deshalb eine unprätentiöse Existenzialität. Es geht immer ums Ganze. Das wird aber nie fett aufgeblasen. Ein Beispiel wäre, dass in einer Geschichte eine Frau morgens beim Aufwachen einen kitschigen Radioschlager hört, ihn als Ohrwurm mit in den Tag nimmt und dadurch im Laufe des Tages zur Erkenntnis kommt, dass sie ihren Mann eigentlich schon länger gar nicht mehr liebt. Aber auch das vollzieht sich eher im Stillen.
Dann wollen wir auch hier eine Stelle daraus hören, und zwar den Beginn der Erzählung Liebe.
Vier waren wir und alle schon einmal geschieden. Wir saßen am dunkelroten Küchentisch und tranken. Wir trafen uns nicht oft, aber wenn, dann aßen und tranken und redeten wir viel. Und am nächsten Morgen wachte ich entweder heiter oder deprimiert auf, je nachdem, worüber wir abends gesprochen hatten. Ich wusste das und versuchte immer, das Gespräch so zu lenken, dass ich am Morgen heiter aufwachen konnte. Nur selten gelang es. Vier waren wir. Alle hatten wir viel zu erzählen und der Wein reichte noch lange, nachdem das Essen aufgegessen war. Es war ein Sonntag um Ostern. Wir hatten Lamm gemacht und die Teller und Schüsseln schon abgeräumt. Die Kerzen brannten und zusammen mit dem spärlichen Licht von draußen erhellten sie sanft die Balken des Holzhauses. Sonst war es dunkel. Ich mochte diese Jahreszeit nicht. Die Erde lag trocken und fruchtlos da, wie verlassen. Die dünne Luft bestand aus nichts als kaltweißem Licht. Doch jetzt, in der schummrigen Küche, mit diesen Menschen, die ich zu meinen Freunden zählte, schien die Jahreszeit unwichtig. Es hätte jede beliebige andere Zeit sein können. Nichts vermochte zu uns ins Haus vorzudringen. »Schon wieder so lange her, unser letztes Treffen«, hörte ich Anja sagen. »Zum Wohl, auf die Freundschaft! Auf die Freundschaft und die Liebe!« Anja war die Frau von Heinonen, mit dem ich seit 10 Jahren befreundet war. Ich hatte ihn schon gekannt, als er sich von seiner Familie trennte und auch als er sich von der Frau trennte, wegen der er seine Familie verlassen hatte. Ich wusste noch, wie matt und gebeugt er damals aussah und wie sich weiße Haare in seinen schwarzen Bart mischten. Dann hatte er Anja getroffen und mit einem Schlag war alles wieder anders. Er hatte von der Zukunft gesprochen, als wäre noch ganz viel Leben da, wollte sein Verhältnis zu den beiden Frauen, denen er Unterhalt zahlte, klären. Ackerbau wurde ein wichtiges Thema und er las entsprechende Bücher. Manchmal fiel mir bei diesen Erinnerungen auch ein, wie ich selbst gewesen war und wie Eero, als wir einander getroffen hatten. Anja kannten wir erst seit dem letzten Herbst. Doch sie hatte sich von Anfang an verhalten, als würden wir uns ewig kennen, hatte sich rasch in Heinonens Freundeskreis eingefügt und von den Leuten gesprochen, als hätte sie schon viel mit ihnen erlebt. Mich wunderte das. Mir kam es immer vor, als wüsste ich von niemandem etwas, nicht einmal von mir selbst.
Das war ein Ausschnitt aus der Erzählung Liebe aus »Wie Liebe entsteht« von Raja Sjekinen, gelesen und übersetzt hat Elina Krizokat. Elina Krizokat, was ist speziell an diesem Buch, dass Sie es ausgewählt haben?
Mir war schon bei der Vermittlung des Buches an den Verlag wichtig, dass eine Autorin, die zeitlich noch nicht so weit weg von uns ist und thematisch ja erst recht nicht, es geht ja um ewige Themen wie Liebe und Paarbeziehung und das eigene Selbst, also dass so eine Autorin, die in Finnland sehr geschätzt wird und ein stiller Dauerklassiker ist, inmitten der vielen lebenden Stimmen unbedingt vorkommt. Und ich glaube, dass Frauen immer wieder dieses Innehalten und Atmen und sich Erkennen in Geschichten von anderen Frauen brauchen. Ich mag an Sjekinen, dass sie wirklich sehr wenig Plot liefert. Sie lässt sehr viele Leerstellen. Sie macht es den Lesern gar nicht einfach. Und ich habe beim Lesen das Gefühl, dass ich in einen ruhigen See schauen und etwas von mir selber finden kann. Es sind ja eher Gemütszustände als vollständig auserzählte Geschichten.
Gibt es irgendetwas, wovon Sie sagen würden, das ist exemplarisch für die Gegenwartsliteratur in Finnland?
Ja, vielleicht eine leise, sehnsüchtige Melancholie, die ich aber immer unselbstmitleidig finde. Und eine Ungeschwätzigkeit. Also es gibt viele Autoren, wie auch hier die Raja Sjekinen, die mit wenigen treffenden Sätzen ganze Bilder und Atmosphären einfangen. Die Sjekinen sogar ganze Lebensabschnitte. Vier waren wir und alle schon einmal geschieden. Also da ist ja schon sehr viel drin enthalten. Es macht übrigens auch ganz viel Spaß, solche finnische Autoren zu übersetzen, weil man ganze Gefühlspanoramen aufschließen kann und sehr viel fühlen darf, ohne dass man dafür komplette Romane übertragen muss.
Wir kommen zum Schluss dieser Sendung. Und die letzten beiden Fragen, die richten sich an beide, meine Gäste. Was gibt uns Nicht-Finnen die Auseinandersetzung mit dieser Literatur? Was bringt uns das, Frau Plöger?
Also Literatur ist ja eine Spiegelung des menschlichen Lebens. Und jeder Leser sucht im Grunde genommen in der Literatur Dinge, die ihn selbst betreffen und die er wiedererkennt. Und wenn wir ausländische Literatur lesen, dann suchen wir sowohl darin das eigene als auch das Andersartige, das Fremde. Und wenn wir finnische Literatur lesen, erleben wir den Blick der Finnen auf die Welt. Und wir erfahren natürlich etwas über ihr eigenes Leben, über ihren eigenen Kulturkreis und ja, alles das, was bei uns anders ist. Und das ist außerordentlich reizvoll, weil Finnland ein sehr interessantes Land ist, sowohl von der Natur her als auch von der Kultur her, von den Menschen her, von der Mentalität her. Sehr interessant und bereichernd und ich kann es nur jedem empfehlen, ein finnisches Buch in die Hand zu nehmen.
Frau Kretzogat, was erwarten Sie vom Umstand, dass Finnland jetzt Gastland hier in Frankfurt ist?
Für mich persönlich und bestimmt auch alle meine Kollegen wird es jetzt nach der Messe weniger stressig am heimischen Schreibtisch. Wir sind nämlich nur sehr wenige Übersetzer und haben jetzt für all diese Neuerscheinungen die letzten Jahre sehr fleißig gearbeitet. Für die deutschsprachigen Leser entwickeln sich hoffentlich langfristig Neugier und Interesse. Das Land mit den 5,2 Millionen Einwohnern und insgesamt 2 Millionen Saunas mit Büchern kennenzulernen.
Ganz herzlichen Dank meinen beiden Gästen, Elina Kritzokat in Berlin und Angela Plöger hier in Frankfurt. Das war Reflexe auf SRF 2 Kultur. Heute mit einem Gespräch über aktuelle finnische Literatur. Finnland ist Gastland hier an der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Michael Luisier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.